Erstes Kapitel. Von der Wiege bis zum Grabe.
Schon in meiner Jugend gewann ich die Weisheit lieb und suchte sie.
Sirach 51,13.
Im Elternhaus. Barbara Weigand erblickte das Licht der Welt am 10. Dezember 1845 als drittes Kind der Eheleute Franz Josef und Katharina Josepha Weigand in einem unansehnlichen Bauernhäuschen in Schirpach, einem kleinen Spessartdorf von damals etwa 200 Seelen im heutigen Landkreis Obernburg, Bayern, und erhielt am 15. Dezember im nahen Dorf Kirchlein im Sakrament der Taufe das Gewand der heiligmachenden Gnade. In diesem Häuschen spielte sie als unmündiges Kind mit ihren Geschwistern. Der um 2 Jahre älteren Schwester Carolina, dem um 2 Jahre jüngeren Bruder Heinrich, dem späteren Vater des am 12. November 1952 in Ensdorf im Rufe der Heiligkeit verstorbenen Salesianer Bruders Jakob Weigand, und dem um 5 Jahre jüngeren Bruder Valentin, mit dessen Familie sich ihr späteres Lebensschicksal eng verflechten sollte. Als Barbara etwas über 8 Jahre zählte, erhielt sie ein Schwesterlein Maria Josepha, die später in das Institut der englischen Fräulein zu Augsburg eintrat, wo sie nach 28-jährigem Klosterleben am 24. Oktober 1910 verstarb. Am 23. Februar 1856 segnete der Herr die Familie abermals mit einem Töchterlein Veronika und am 21. März 1859 mit einem 8. Kind, dem späteren Bäckermeister Josef Weigand in Aschaffenburg, Vater des am 27. Oktober 1918 verstorbenen Kaplans Josef August Weigand. Schreiber dieses Manuskriptes freut sich, alle diese wackeren treu katholischen Männer persönlich gekannt zu haben. Die Kinderjahre unserer kleinen Barbara, im Volksmund Bärbel und Babette geheißen, verlaufen einfach und ruhig. Kein Kriegslärm dringt in das stille Tal, und die Wogen der Märzrevolution des Jahres 1848 schlagen nicht bis an die Hütten von Schirpach. Es naht die Zeit des Schuleintritts. Es ist das Jahr 1852, wo wir Babettchen, sauber zusammengerichtet und mit neuer Schürze bekleidet, mit Griffel und Schiefertafel, zum ersten Mal den Weg zur Dorfschule nach Rückin überpilgern sehen, die damals auch von den Schirpacher Kindern besucht werden musste. Von jetzt an treffen wir das Kind in der Kirche ganz vorne kniend, die Augen zum Altar gerichtet. In der Dorfschule empfängt es die erste planmäßige Unterweisung in den Wahrheiten unseres heiligen Glaubens, während die gute Mutter und die frommen Übungen im Elternhaus schon längst den Grund zu einem tiefeinerlichen Gebetsleben in das Herz des Mädchens gelegt haben. Ein festlicher Tag ist der längst ersehnte weiße Sonntag des Jahres 1858, an dem Babette zusammen mit ihren Gespielinnen in der Kirche zurück den Heiland zum ersten Mal in ihr unschuldiges Kinderherz aufnehmen darf, nicht ahnend, dass sich in dessen Dienst einmal ihr langes Leben verzehren wird. Am 17. Mai 1858, dem Tage des heiligen Pachalis Ballon, des himmlischen Patrons aller Verehrer des Allerheiligsten Sakramentes, legt ihr in der Renaissance freudigen Mutter Gottes Pfarrkirche zu Aschaffenburg der Diözesanbischof Georg Anton von Stahl die Hand auf das Haupt, salbt sie mit heiligem Chrysam und stärkt sie im Sakrament der Firmung mit der Kraft des Heiligen Geistes, dessen Hilfe sie in ihrem späteren dornenreichen Leben so sehr nötig haben wird und dem sie sich zeitlebens besonders verbunden glaubt. Da die Mutter fast immer kränkelte und die ältere Schwester Carolina eine schwächliche Natur besaß, wurden unsere Babette schon frühzeitig größere Sorgen auf die Schultern gelegt, als dies sonst bei einem Mädchen dieses Alters der Fall ist. Zu alledem wurde der Vater infolge seiner Verpflichtungen als Bürgermeister des Öfteren von den häuslichen Arbeiten abgezogen, die nach seinem frühen Tod, gestorben 27. November 1861, nun völlig auf der Witwe lasteten. Babette zählte beim Tod des Vaters 16 Jahre. Als kräftiges und gewecktes Mädchen musste sie auf die Stelle der kränklichen Mutter versehen, für die übrigen Sorgen, kaufen, verkaufen, das Hauswesen führen, weshalb sie die anderen Geschwister gerne als Mutter titulierten, wie sie 50 Jahre später niederschreibt. Bei dieser frühzeitigen Inanspruchnahme ist es nicht verwunderlich, wenn sich schon in dem jungen Mädchen jener Zug zum Ernsten und Stillen bemerkbar machte, der ihrem ganzen späteren Leben anhaftete. Da sie um keinen Preis ihr Hauswesen herunterkommen lassen wollte, arbeitete sie Tag und Nacht, ihre jüngeren Geschwister zu gleicher Emsigkeit anspornend. Dieser Drang zu rastloser Tätigkeit hat noch die Greisin von 80 und 90 Jahren ausgezeichnet, wie der Verfasser aus eigener Beobachtung feststellen kann. Über der Arbeit in Haus und Feld vergisst aber das Mädchen seinen Herrgott und seine Kirche keineswegs. Fast kein Tag vergeht, an dem sie nicht wenigstens eine Viertelstunde vor dem Tabernakel des Dorfkirchleins kniet und betet. Sonntagnachmittags sehen wir sie in Begleitung gleichaltriger Freundinnen ihre Schritte zum Friedhof lenken, um für den Vater zu beten oder seinen Grabhügel mit Weihwasser zu besprengen, oder sie wandert hinaus zu den Bildstücken auf der Flur, der schmerzhaften Mutter oder dem heiligen Wendelinus ein Sträußlein Blumen vor das Bild stellend, oder sie pilgert durch das enge Wiesentälchen zum nahen Kloster Himmeltal, dem Heiligtum des heiligen Märtyrers Sebastianus. Wieder eilt sie gehenden Fußes über die sandigen Felder nach Kleinwallstadt, um dort am Peter- und Pölztag den Worten des Predigers über Kirche und Papsttum zu lauschen? Sie nimmt als Mütterchen am Feste der heiligen Mutter Anna im nahen Obernburg teil, sie steigt an einem schönen Sonntag durch den Wald hinauf zur Wendelinuskapelle bei Mönchberg oder am Maria-Himmelfahrtstag zur Maria-Schneekapelle bei Röllbach, unterwegs in der Dorfkirche bei Schmachtenberg den Heiland begrüßend, eine Sitte, der sie auch im Alter noch treu bleibt, wie der Verfasser aus eigener Beobachtung bezeugen kann. In der heiligen Fronleichnamszeit macht sie sich auf den Weg nach dem 7 Stunden entfernten Waldön, dem viel besuchten Gnadenort des heiligen Blutes, den sie auch später von Mainz aus regelmäßig besuchen wird. Im Schutzengelmonat September aber wandert sie mit ihren Freundinnen unter Gebet und Gesang durch Flur und Wald zum wunderschön gelegenen Bergklösterlein Engelsberg mit seiner trauten Kapelle und dem prächtigen Rundblick auf die paradiesische Landschaft. So verbringt Babette ihre Mädchenjahre in harter Arbeit, in Sorge um die ihrigen und in einem biederen Volksglauben mit seinen gemüterhebenden Sitten und Bräuchen. Gerne lenkt sie im Vorbeigehen ihre Schritte in das hart am Dorfweg gelegene Kirchlein, um den Heiland zu begrüßen oder sich am Bild des heiligen Antonius zu erfreuen, wie er das Jesuskindlein in seinen Armen trägt. Es neigen sich die 60er Jahre dem Ende zu. Barbara hat das 20. Lebensjahr längst überschritten und es naht die Zeit, in der die Entscheidung für ihr künftiges Leben getroffen werden muss. Soll sie an der Seite eines Mannes durch das Leben gehen oder als Jungfrau ungeteilt dem Herrn angehören? Die Mutter, so ganz wie die anderen Mütter, möchte ihre im Hauswesen so tüchtige Tochter gerne als Hausfrau sehen und hat in mütterlicher Vorsorge bereits Ausschau gehalten nach einem passenden jungen Manne. Als die Zeit kam, wo ich mich zu einem Stande entscheiden sollte, betete ich viel, besonders nachts, mit vielen Tränen. Babette führt mit sich selbst einen schweren Kampf und stellt sich immer wieder die Frage:
Kann ich auch im Ehestande Gott so lieben und ihm dienen wie im jungfräulichen Stand?
Sie berät sich mit ihrer Freundin, die selbst Jungfrau bleiben will und so begeistert von der Liebe der heiligen Jungfrauen zu Jesus reden kann.
Wenn ich sie so sprechen hörte, dachte ich bei mir: Ach, wenn du doch auch so leben könntest.
Da geht sie ihrer Gewohnheit gemäß am Maria-Himmelfahrtstag 1869 hinüber zur Maria-Schneekapelle bei Röllbach und betet inständig zur Königin der Jungfrauen, damit sie den rechten Weg einschlage.
Da fühlte ich zum ersten Mal die Nähe meines Gottes im Heiligen Sakrament,
schreibt sie später ihrem Seelenführer, und sie glaubt deutlich den Ruf zu vernehmen, jungfräulich zu bleiben.
Von dort an fing der himmlische Gärtner an, das aufgewühlte Feld meines Herzens zu bearbeiten. In mir kam kein anderer Gedanke mehr auf als: Arbeite dich aus der Welt heraus, mache dein Herz frei, denn es ist unruhig, bis es ruht in Gott. Aber der Sieg ist noch nicht errungen. Mutter und Geschwister setzen ihr zu, die gute Partie sich doch nicht entgehen zu lassen. Der Kampf tobt heftig. Tag und Nacht konnte ich nicht mehr ruhen. Die Liebe zu Gott war so stark in mir, dass ich glaubte, ich könnte alle menschlichen Bande zerreißen.
Sie sucht Rat und Hilfe. Bald kniet sie vor dem Pfarrer der Nachbargemeinde Kleinwallstadt, Johann Martin Wengel, und schüttet ihm ihr Herz aus. Der Priester hört sie an und sagt ihr dann entschieden: Mein Kind, ich sehe da an dir eine höhere Hand walten. Ich glaube nicht, dass du berufen bist, in den Ehestand zu treten. Verdopple dein Gebet. Ich will am Altar deiner gedenken. Es ist der Juni des Jahres 1871. Barbara und ihr Kaplan halten gemeinsam eine 9-tägige Andacht vor dem Herz Jesu fest, nach deren Umfluss sie sich endgültig für den jungfräulichen Stand entscheidet. Alsbald legt sie eine Generalbeichte ab und beginnt nun das Leben einer ganz dem Herrn sich weihenden Jungfrau. Eine neue Welt tut sich für das Mädchen auf, nachdem es der alten entsagt hat.
Ich wollte alles mit der Wurzel ausreißen, mit einer recht tiefen Beschämung. Und Gott sei mein Zeuge, dass ich mir von dort an große Mühe gab, ihm zu gefallen und alle Sünden meines Lebens gut zu machen.
Sie legt am 25. März 1872 das Gelübde der Jungfräulichkeit in die Hände ihres Seelsorgers, der sie noch als Greis im Jahre 1905 seiner Wertschätzung versichert. Sie tritt vielen Bruderschaften bei und lässt sich im Jahre 1873 bei den Kapuzinern in Aschaffenburg in den dritten Orden des heiligen Franziskus aufnehmen. Eine unwiderstehliche Gewalt zieht sie an den Tisch des Herrn, der ihr aber, den pastoralen Gepflogenheiten jener Zeit gemäß, nur selten gedeckt wird. Sie will dafür dem eucharistischen Gotte auf andere Weise Freude machen.
Seit meine jüngere Schwester 1882 ins Kloster gegangen war, deren einzige Freude darin bestand, die Kirche unseres Dorfes nicht nur äußerst reinlich zu halten, sondern auch mit Blumen zu schmücken und zu zieren, hatte ich diese Arbeit übernommen, und weil ich dem lieben Heiland die Freude der Vereinigung mit ihm in der heiligen Kommunion nicht gewähren konnte, suchte ich ihm auf andere Weise Freude zu machen. Alles, was ich nur erübrigen und an mir absparen konnte, verwandte ich zur Zierde unserer Kirche.
Sie wirkt tatkräftig mit zum Erwerb von Kreuzwegstationen, einer Lotusgrotte, einer Herz-Jesu-Statue, eines neuen Tabernakels. Eine besondere Vorliebe offenbart Barbara schon in diesen Jahren zur Verehrung des Leidens Christi, sie betet regelmäßig den Kreuzweg, sie liest gerne im Bitteren Leiden von Katharina Emmerich. Ausgestattet mit der Gabe der Tränen, vergießt sie an den Freitagen Tränen der Rührung und des Mitleides. Am 10. Juni 1879 schloss die Mutter Babettens ihre Augen für immer. Außer der ältesten Tochter Caroline waren noch sämtliche Kinder unverheiratet. Nun sahen sie sich genötigt, sich auf eigene Füße zu stellen. Der Bruder Heinrich führte bereits am 25. August 1879 eine junge Gattin ins Haus und übernahm das elterliche Anwesen. Der Bruder Valentin und die jüngere Schwester Victoria traten in Aschaffenburg in Dienst. Hier lernte Valentin seine künftige Gattin kennen, mit der er sich im Jahre 1883 verehelichte und nach Mainz zog, wo er eine Gastwirtschaft in Pacht nahm. Am 11. März 1884 schenkte ihnen Gott ein Töchterchen Eva Maria, die bis zu ihrem Tode an der Seite der Tante Babette lebte, mit ihr später nach Schirrbach zog, wie ihre Tante ganz im Übernatürlichen aufging, wie diese täglich am Tische des Herrn erschien, das angenommene Waisenkind ganz im eucharistischen Geist erzog, es als einziges Kind der Pfarrei im Alter von 5 Jahren zur Frühkommunion führte und ihm zum Eintritt ins Kloster behilflich war, wie die alte Tante das Reinigen und Zieren des Gotteshauses besorgte, ihre wenigen Mittel für gute Zwecke verwendete, die Missionen unterstützte, dem durch den Stadtbrand vom 16. März 1945 bettelarm gewordenen Bischof von Würzburg die noch im Weigandschen Hause in Schirrbach verwahrten Paramente und den Traghimmel, Geschenke der früheren Gönner Schirrbachs für die Sakramentskirche, anbot und überließ, worüber der Bischof ganz gerührt war, der alten Tante die Augen zudrückte und selbst am 6. Mai 1958 im Alter von 74 Jahren in die ewige Ruhe einging, von ihren letzten Seelsorgern ob ihrer tiefen Frömmigkeit am Grab laut gerühmt.
Im goldenen Mainz.
Hören wir nun aus Barbaras Munde, wie und warum sich ihr ferneres Lebensschicksal so eng mit jenem des Bruders in Mainz verflechten sollte. Als sie einige Tage verheiratet waren, schreibt sie:
Ging ich einmal auf einige Tage hin auf Besuch. Der schöne Gottesdienst, wie er hier in Mainz gehalten wird, gefiel mir sehr. Besonders aber sah ich, dass hier wirklich, was ich nicht glauben konnte, täglich die heilige Kommunion ausgeteilt wurde. Das war für mich ein Fingerzeig Gottes. Ich wartete den Tod meiner alten Tante, die auf meine Pflege angewiesen war, noch ab, dann aber sagte ich meiner Heimat Lebewohl und ging, wohin der Herr mich rief.
Es war am 19. November 1885, Am Tage der heiligen Elisabeth, als Babette Elternhaus und Heimat verließ, um nach Mainz überzusiedeln. Dieser Weggang nach Mainz sollte nun für unsere Jungfrau einen völlig neuen Lebensabschnitt einleiten, wie sie denn auch zeitlebens ihre Übersiedlung nach Mainz als eine Fügung der göttlichen Vorsehung betrachtete, für die sie Gott gar nicht genug danken konnte.
Ich danke dir,
betet sie zum Beispiel am Fastnachtsmontag 1896,
dass du mich nach Mainz geführt.
Die Übersiedlung nach Mainz gab in der Tat dem Leben der Schippacher Jungfrau jene Prägung, mit der es bis zu ihrem Tode gezeichnet blieb. Hier im goldenen Mainz mit seiner bedeutsamen kirchlichen Vergangenheit, mit seinen vielen Heiligtümern, seinen Klöstern, seinen erbauenden kirchlichen Feierlichkeiten, hier im goldenen Mainz standen der Erfüllung ihres Herzenswunsches keine besonderen Hindernisse mehr entgegen. Fast täglich erschien sie nunmehr entweder in ihrer Pfarrkirche St. Ignaz oder in der Kapuzinerkirche, um sich mit dem Brote des Lebens zu stärken und im heiligen Opfer Kraft für die Arbeit des Tages zu holen. Die Kirche und die heilige Kommunion waren der Magnet, der mich beständig anzog, bekennt sie später ihrem Seelenführer Pater Ludwig. Jede arbeitsfreie Stunde verbringt sie vor dem Tabernakel. Sie war nach Mainz gegangen aus Sehnsucht nach der heiligen Kommunion. Wie Babette als Mädchen im Elternhaus für die Bedürfnisse des häuslichen Lebens sorgt, wie sie vom frühen Morgen bis zum späten Abend in Haus und Feld beschäftigt ist, wie sie keine Minute untätig sein und andere nicht müßig sehen kann, so begegnet sie uns auch im Hause ihres Bruders in Mainz als das Muster der Geschäftigkeit und Arbeitsamkeit. Ihr Bruder hatte anfangs eine Wirtschaft in der Jakobsberger Straße, dann eine größere in der Holzstraße. Im Jahre 1889 kaufte die Brauerei das Eckhaus der Neutor- und Jakobsberger Straße und übergab den Wirtschaftsbetrieb in diesem Hause der geschäftstüchtigen Familie Weigand. Aber schon fing der Bruder an zu kränkeln. Der Wirtschaftsbetrieb nötigte ihn oft in den kalten Keller, wodurch er sich ein Lungenleiden zuzog, dem er am 5. April 1892 erlag. In diesen Verhältnissen nun lebte Barbara vom Jahre 1885 an bis zur Aufgabe des Wirtschaftsgewerbes durch Frau Weigand im Jahre 1905, also volle 20 Jahre, und blieb auch nach dem Tode ihrer Schwägerin, die am 12. Dezember 1908 das Zeitliche segnete, zusammen mit ihrer Nichte Maria in Mainz, vorübergehende Aufenthalte in Schippach abgerechnet. Es bedarf wohl keines Beweises, dass es in einem Wirtschaftsbetrieb in einer Stadt, in der Nähe der Tunnelbauten am Südbahnhof mit ihren Hunderten von Arbeitern, alle Hände voll zu tun gab. Das war ein Arbeitsgebiet wie geschaffen für eine so rührige, keine Arbeit aus dem Weg gehenden Person wie unsere Jungfer Babette, wenn natürlich auch die Unruhe eines Wirtshausbetriebes ihrem Hang zur Innerlichkeit nicht förderlich sein konnte. Aber vielleicht durfte sie der Vorsehung dankbar sein, dass sie von ihr gerade in ein solches Haus geführt und dadurch vor den Irrwegen eines falschen Quietismus bewahrt wurde, auf denen sie ihre späteren literarischen Gegner so gern gesehen hätten. Über Barbaras mehr als 20-jährige Tätigkeit in diesem Hause kann uns nun niemand bessere Auskunft geben als ihre oben genannte Nichte Maria, die, wie oben erwähnt, 59 Jahre lang mit ihrer Tante zusammenlebte. Vernehmen wir also einmal, was diese beste Augenzeugin, vom Verfasser darum gebeten, darüber zu sagen weiß. Am Morgen, so schreibt die Nichte, hatte Tante die Magd Einkäufe zu besorgen, die Kartoffeln zu schälen und half Gemüse putzen, dann das Essen anrichten und spülen. Am Nachmittag flickte, stopfte oder bügelte sie, sägte oder hackte Holz, war auch oft die Vertreterin meiner Mutter im Wirtslokal. Sie half waschen und putzen. Sie war stets tätig und fleißig. An Werktagen hatten wir regelmäßig für 60 Arbeiter das Mittagessen zu kochen und für 40 bis 50 Leute das Abendessen. Dazu kamen täglich gar viele Leute zum Frühstück und Vesperbrot. An Sonntagen waren es gewöhnlich rund 100 Leute zum Mittagessen und 300 zum Abendessen. Jährlich bekamen wir von Niedernberg einen großen Waggon mit 300 Zentnern Kartoffeln und 60 Zentner aus Bodenheim. Diese 360 Zentner Kartoffeln schälte Tante Babette fast immer allein. Dabei hatte sie den Rosenkranz am Arm hängen und betete so jeden Tag drei Rosenkränze mit Litanei in der Küche vor. Ihr Beichtvater Pater Alfons staunte, wie man denn in einem Wirtshaus fromm leben könne, und gab ihr wiederholt den Rat, dem unruhigen und lärmenden Wirtschaftsgetriebe zu entfliehen und sich hinter die Mauern eines frommen Stiftes zurückzuziehen, wo sie sich dem Zuge ihres Herzens ungestört hingeben könne. Aber Barbara betrachtete ihre Stellung in der Wirtschaft trotz der damit verbundenen Hemmnisse für ihr Vollkommenheitsstreben niemals als eine Last oder gar als etwas Unwürdiges. Sie hatte diese Zustände ja gekannt, hatte sie freiwillig gesucht und sah darin zeitlebens etwas Providenzielles. Der Aufenthalt in Mainz gewährte ihr die Möglichkeit der Oftkommunion, der zuliebe sie diese Opfer gerne auf sich nahm, und bot ihr, wie sie wiederholt bekannte, ein besonderes Feld zur apostolischen Arbeit im Dienste gefährdeter Seelen. Wir werden später sehen, wie viel Segen von der Wirtshausmagd Barbara ausging. Ihrem Seeleneifer verdankte Barbara neben einer außergewöhnlichen Beistandsgnade auch jene bewundernswerte Kraft und Ausdauer in der Meisterung auftauchender Schwierigkeiten. Als die Arbeit ins Ungemessene wuchs, als der Bruder dem Sichtum verfiel und die Schwägerin ob der Sorgenlast zusammenbrechen drohte, da war es die Tante, die mit starker Hand die Zügel des Hauswesens in die Hand nahm und es über Wasser hielt. Da stand Barbara wie eine Mulia Fortis inmitten der Brandung und glättete mehr als einmal durch ihren praktischen Sinn, ihren unverwüstlichen Arbeitsgeist, ihr unablässiges Gebet und ihr unerschütterliches Gottvertrauen die schäumenden Wogen des häuslichen Lebens. Allerdings drückte die Arbeits- und Sorgenlast schier untragbar auch auf ihren Schultern, wenn auch die Schwägerin erkrankte, was nicht selten der Fall war. So lese ich vom Mai 1897.
Die Schwägerin von Babette war zum Tode krank und vom Arzt bereits aufgegeben.
Oder vom Juli 1900.
Schon seit 14 Tagen liegt die Schwägerin krank da nieder und Barbara hat das ganze Hauswesen über sich. Kein Wunder, wenn da auch Barbara in die Klage ausbricht. Ich habe die ganze Last auf mir, weil meine Schwägerin krank ist. Es ist zu viel in der Wirtschaft zu stehen. Aber Barbara hielt aus. Als sie zur Pflege einer kranken Verwandten vorübergehend in der Heimat weilt, ist sie dieselbe geschäftige Martha wie in Mainz, so dass sich selbst ihre Schwester in Rück an ihrem Arbeitsdrang stößt und in den Tadel ausbricht.
So schafft man nicht, man muss sich auch Ruhe gönnen.
Wieder in der Heimat? 30 Jahre verlebte Barbara in Mainz, davon 20 von 1885 bis 1905 in der Wirtschaft, 10 bei ihrer kranken Schwägerin und deren Tochter Maria. Erst im Jahre 1915 kehrte sie endgültig zu ihrem Bruder Heinrich nach Schirrbach zurück, um diesem anstelle der zum Kriegsdienst eingezogenen Söhne in der Landwirtschaft zu helfen. Jetzt ist sie wieder ganz die emsige Bäuerin und Hausfrau, unermüdlich tätig in Haus, Hof und Feld. So sah der Verfasser dieses Schriftchens die betagte Schirrbacher Jungfrau in den Jahren, da ihn sein Weg fast täglich nach Schirrbach hinüberführte. Eben stand sie noch in der Küche am Herdfeuer, dann sehe ich sie über den Hof kommen mit einem schweren Korb voll Kartoffeln oder Dickwurz, darauf marschiert die 80-Jährige mit der Sense auf der Schulter in festem Tritt auf die Wiese, um mit starkem Arm breite Maden zu mähen. Führt mich mein Weg in den nahen Wald, so treffe ich Jungfer Babette tiefgebeugt reisig und Tannenzapfen lesen und auf ihrem Handwagen verstauen. Erst als 90erin legt sie langsam die Hände müde in den Schoß. Vom Hause ihres Bruders bzw. Neffen zog sie später zusammen mit ihrer Nichte Maria und einem angenommenen Waisenkind, der späteren Klosterfrau Liudgardi Schmidt, in das fromme Stigmannsche Haus, das der Kirche zwei Ordenspriester und eine Ordensschwester schenkte, unmittelbar gegenüber dem Dorfkirchlein, in das sich noch die 95-Jährige, auf zwei Stücken gestützt, Tag für Tag begab, um dem Herrn im Tabernakel ihre Anbetung zu zollen und den Kreuzweg zu beten, wie sie es in ihrem langen Leben zu tun gewohnt war. Mit rührender Liebe von der den gleichen Geist der Frömmigkeit atmenden Nichte Maria betreut, von den Ortsbewohnern als die große Beterin verehrt, von Freunden und Freundinnen aus nah und fern besucht, täglich mit dem Brot der Engel gespeist, konnte unsere Gottesfreundin noch einige Jahre in bemerkenswerter geistiger Frische das Beispiel christlicher Ergebung in Gottes Willen und der Vorbereitung auf ein seliges Sterben geben, um dann am 20. März 1943 mitten im mörderischen Weltkrieg, dessen Bomben die der Jungfrau wohlbekannten Heiligtümer in Mainz, Aachen, Würzburg, in Trümmer schlugen, im gottbegnadeten Alter von 97 Jahren, 3 Monaten und 10 Tagen ihre Seele in die Hände ihres Schöpfers zurückzugeben. Ein heiligmäßiges Leben hatte seinen irdischen Abschluss gefunden. In Anwesenheit zahlreicher Priester, darunter des Verfassers, wurde ihre sterbliche Hülle in die geweihte Erde des Schipacher Friedhofes gebettet, wo ein schlichtes Holzkreuz über ihrem Grabe die Stätte anzeigt, in der sie dem jüngsten Gericht entgegenschlummert. Hoch über diesem Friedhof aber grüßt das gewaltige Bauwerk der eucharistischen St. Pius-Kirche, mit dem Namen Barbara Weigand unauslöschlich verbunden, über ihr Grab hinweg in die weite gesegnete Landschaft.